Es freut mich, dass wir unser Studium über die Vorbereitung auf die Endzeit fortsetzen können und wir haben heute den Untertitel Die Veränderung des Gesetzes. Wir haben bisher betrachtet, dass die Welt eine Endzeit erwartet, dass ein Ansatz vom Menschen her da ist, der Angst, dass der Mensch das ganze System zerstören könnte. Und wir haben von der biblischen Seite den Ansatz auf eine Endzeit, die aber letztendlich gekommen ist oder kommt zur Befreiung aus der Not, aus dem Leid. Und das Mittelstück oder die Essenz des Ganzen ist, die Befreiung kann nur stattfinden, wenn die selbstzerstörerische Natur, mit der wir auf die Welt gekommen sind, aus uns entfernt ist. Und dann kann die Liebe Gottes durch uns strahlen und die Welt kann sehen, dass mitten in der größten Not es Menschen geben oder gibt, die auf Gott vertrauen und das Wesen der Liebe Gottes tragen. Wir haben gesehen, dass das beste Bild, das die beiden Kampfschauplätze veranschaulicht, um das Böse zu entfernen, das Heiligtum ist. Und wir sehen hier noch einmal den Überblick über das Heiligtum mit seinem Vorhof, seinen zwei Räumen. Und wir haben gesehen, dass der Vorhof steht für die Erde. Und das Heiligtum selbst ist der Platz im Himmel. Und hier ist das erste Fest, das gefeiert wird, das Passafest. Dort wird das Opfer gebracht, dort wird Christus am Kreuz getötet und hier wird das Fest gleichzeitig der ungesäuerten Brote gefeiert. Dann kommt das zweite Fest, die Auferstehung Jesu, und hier ist das versinnbildet mit der Erstlingsgabe, ist das erste Werk, das Christus nach seiner Auferstehung oder während seiner Auferstehung außerhalb von ihm tut. Dann geht er in den Himmel, wo er das Speisopfer darbringt, wo er den Geist Gottes schickt zu Pfingsten, um auf dieser Erde das Werk zu tun, dass die ganze Welt erleuchtet wird von der Liebe Gottes. Darauf folgt nach langer Zeit das Blasen der Trompeten, das 1834 stattfand nach Daniel und ankündigte, dass Jesus jetzt in das Allerheiligste gehen wird, nämlich der Versöhnungstag oder Tag des Gerichts, beginnt. Und das haben wir seit 1844. Und dann folgt nur noch ein Fest nach diesem und das ist wiederum hier auf dieser Erde. Es ist das Laubhüttenfest und es ist die Zeit, wo die Erlösten auf dem Weg zum Himmel sind und noch in ihrer Heimat nicht angekommen. So, und wenn wir jetzt das Werk Christi sehen, Christus hat ein Werk zu tun in sich selbst. Das ist die Zerstörung der Wurzel des Bösen. Wer bin ich? Die Idee, dass wir ein Gott sind, während wir nur Menschen sind, muss weg. Und das hat er in sich selbst vollbracht. Aber damit ist das Erlösungswerk noch lange nicht geschehen. Und wir sehen, dass die meisten Christen bei diesem Werk stehen bleiben, am Kreuz. Aber der Mensch ist am Kreuz noch nicht erlöst. Er beginnt dort den Prozess der Erlösung. Weil hier Christus muss jetzt außerhalb von ihm ein Werk tun. Und das tut er im Himmel. Aber er tut es nicht im Himmel für den Himmel, sondern im Himmel für uns. Und da muss er den Menschen aus dem Irrtum seines Herzens befreien. Erlösung ist Befreiung von der Wurzel des Bösen. Und das kann uns nur Christus tun oder helfen, besser gesagt, dass wir es wieder umsetzen können, dass wir wieder als freie Wesen nicht mehr im Selbstbetrug leben und uns gefangen nehmen, wenn andere etwas tun, was sie nicht sollen. Dann macht Christus die Auferstehung der Toten. Wir haben gesehen, der erste Akt der Auferstehung, den er hatte, war bei seiner Auferstehung. Aber wenn er kommt, das zweite Mal, werden alle Toten, die im Glauben gestorben sind, von Abel an, auferstehen. und die Gerechten werden verwandelt werden. Und Christus ist derjenige, der Richter und Vollstrecker ist des ganzen Gerichts. So, das ist ein kleiner Überblick über das Werk Christi insgesamt. So, wir müssen verstehen, dass von der Zeugung Christi, von seiner Geburt, bis dass er wiederkommt, bis dass er das richterliche Amt einnimmt als König, bis er uns wieder zurückführt, dass wir mit Gott in völliger Gegenwart eins zu eins sein können, ist es ein Weg, der übers Kreuz durch das erste Gemach geht, dann ins zweite und dann erst wird das, was hier beschlossen wird, vollzogen. So schauen wir uns das Ganze ganz langsam im Detail an. Im Vorhof, das ist unsere Erde, wird das Erlösungsmittel geschaffen. Was ist das Erlösungsmittel? Nun, es ist Christus. Aber was ist es von Christus? Es ist sein Fleisch und sein Blut. Und wir lesen hier die wunderbaren Texte aus Johannes Kapitel 6, ab Vers 44. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, dass ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Es steht geschrieben in den Propheten, sie werden alle von Gott gelehrt sein. Wer es nun hört vom Vater und lernt's, der kommt zu mir. Nicht, dass jemand den Vater habe gesehen, ohne der vom Vater ist. Der hat den Vater gesehen. Wahrlich, wahrlich, sage euch, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben Manna gegessen in der Wüste und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, auf das wer davon isst, nicht sterbe. Damit meinte er sich selbst. Ich bin das lebendige Brot, von Himmel gekommen. Wer von diesem Brot essen wird, der wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch, welches ich geben werde für das Leben der Welt. Da zankten die Juden untereinander und sprachen, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, werdet ihr nicht essen das Fleisch des Menschensohnes und trinken sein Blut, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isset und trinket mein Blut, der hat das ewige Leben, und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Denn mein Fleisch ist die rechte Speise und mein Blut ist der rechte Trank. Wer mein Fleisch isset und trinket mein Blut, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich gesandt hat der lebendige Vater und ich lebe um des Vaters Willen, also wer mich isset, derselbige wird auch leben um meinetwillen. Dies ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Nicht wie eure Väter haben Manna gegessen und sind gestorben. Wer dieses Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Solches sagte er in der Schule, da er lehrte zu Kapernaum. Wir sehen also, Jesus sagt, er muss einverleibt werden. Es ist sein Leben, muss zu unserem Leben werden. Und wie war oder was war sein Leben? Sein Leben war das, was er gab am Kreuz. Aber was war der Inhalt? Er sagt hier im Zusammenhang, er kam, um den Willen des Vaters zu tun. Wie viel hat Jesus für sich getan? Und wir alle wissen, das Gesetz sagt, dass nichts möglich ist, dass jemand für sich selbst tut. Also ist Christus voll im Gesetz und er sagt, ich bin gekommen und tue den Willen meines Vaters. Und wenn jemand mein Fleisch isst, das heißt mein Leben in sich aufnimmt, dann wird er auch nicht mehr für sich selbst leben, sondern für mich, für den Vater, der mich gesandt hat. Jesus lebte also ein völlig selbstloses Leben. Er hat nichts für sich getan. Er kam, um uns zu erlösen. Er kam, um ein Mittel zu schaffen, womit er uns dann aus der Not erretten kann. Und das war er selbst. Und Gott verwendet das Bild des Brotes. Er verwendet das Bild des Wassers in der Heiligen Schrift. Und er sagt, ich bin das, was ihr essen müsst. Und ich bin das, was ihr trinken müsst. Damit spricht Christus genau das aus, was das Gesetz sagt. Das Gesetz sagt, du musst von mir nehmen. Gott muss unsere Speise sein. Der Psalmist sagt, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Das heißt, Gott muss das sein, was wir aufnehmen. Und dann ist er auch das, was wir weitergeben. Das heißt, das, was wir weitergeben von dem, was wir aufnehmen, ist dann alles gut und richtig. So als Jesus lebte vom Willen des Vaters, tat er den Willen des Vaters. Damit, wie der Vater völlig selbstlos ist, das heißt, er tut nicht für sich selbst, er muss nie etwas für sich selbst tun, so ist auch Christus derjenige, der nie etwas für sich selbst getan hat. Das ist der völlige Ausdruck seiner Liebe. Die Liebe Gottes ist selbstlos. Sie denkt nicht an sich, weil sie kann nicht an sich denken. Wenn die Menschen von Liebe sprechen, dann denken sie zunächst an Selbstliebe. Aber wir alle wissen, dass das Gesetz nicht es möglich macht. Die Bauart, wie wir sind, eine Selbstliebe ist immer eine Selbsttäuschung. Der Magen käme nie auf die Idee zu denken, er könnte sich seine Nahrung herstellen. Aber der Geist des Menschen in seinem Irrtum kommt auf die Idee, dass er sich selbst sein eigenes Mittel, das er nutzen muss, um zu existieren, herstellen kann. Das ist nicht rational. Das ist nicht klug. Der Geist ist genauso leer wie der Magen. Ja, er hat andere Fähigkeiten wie der Magen. Er ist ein anderes Gebilde wie der Magen. Aber nach dem Gesetz sind sie in dieser Sache eins, wie der Magen leer ist und nichts von sich aus tun kann. Er muss zuerst nehmen, um zu geben. So ist auch der Geist des Menschen leer. Er muss zuerst nehmen, um zu geben. Und Christus hat das veranschaulicht. Deshalb ist er gekommen und er spricht zu diesen 5000 Menschen dort, die er einen Tag davor gefüttert hatte mit dem Brot, das er vermehrt hatte von dem Jungen. Jetzt spricht er zu diesen Menschen und sagt, kommt, isst dieses Brot, das Brot, was ich euch gestern gegeben habe, das Brot, was eure Väter gegessen haben in der Wüste, hat sie nicht ewig leben lassen. Sie sind alle gestorben und sie sind nicht gut gestorben. Wer aber mich isst, der lebt in Ewigkeit, weil ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. So wenn Christus spricht vom ewigen Leben, dann spricht er nicht, dass diese Menschen nicht mehr sterben würden in dem Sinne, dass sie nicht mehr einschlafen. Nein, sie werden am jüngsten Tage auferweckt und werden am jüngsten Tage mit ihm verwandelt, ewig leben. So, sein Leben ist völlige Gerechtigkeit. Alles, was Jesus tat, war gerecht. Und deshalb ist das auch ein Mittel, ist das das Mittel, um unsere Ungerechtigkeit zu entfernen. Er lebte ein vollkommenes Leben und dieses vollkommene Leben muss unser Leben werden. Sonst bringt es gar nichts, weil dieses Leben kann in uns nur hineinkommen durch den Glauben Jesu. Sein Vertrauen auf den Vater hat all das erzielt. Und wenn dieses Vertrauen, womit er gesiegt hat, überwunden hat, unser Vertrauen wird, dann wird unser Glaube und Jesu Glaube, wird unser Leben und Jesu Leben dasselbe sein. Das heißt, im Charakter identisch. Aber was tun die Leute hier? Was machen sie, als Jesus sich ihnen anbietet, dass sie ihn essen und so werden, wie er ist? Sie lehnen ihn ab. Sie gehen alle weg von ihm. Auch seine 70 Jünger verlassen ihn, die bis dahin 1,5 Jahre ihm gedient haben. Die Rede ist ihnen zu hart. Wie sollen wir dich essen? Bis heute ist diese Rede den Christen zu hart. Oh, sie wollen erlöst werden, aber sie wollen nicht erlöst werden, wie sie nur erlöst werden können. Sie wollen von den Folgen erlöst werden, aber sie wollen nicht ihr Leben dahingeben. Sie wollen nicht in die völlige Selbstlosigkeit. Sie wollen festhalten an den Dingen, die ihnen sowieso nicht gehören. Sie gehen alle weg, bis auf die 12 Jünger. Und einer unter ihnen ging nicht weg. Aber Jesus sagt dennoch, er war ein Teufel. Das heißt, er ist nur geblieben, weil er dachte, er kann einen höheren Gewinn erzielen, als wenn er wegginge. Die anderen sahen ihren Gewinn im Weggehen. Und so ist es bis heute. Jesus muss gegessen und getrunken werden. Das ist die Bedingung der Erlösung. Das ist der Ausdruck des Glaubens. So, Jesus schafft also das Mittel. Aber dieses Mittel muss er ja anbieten. Und er bietet es an durch die Vergebung und Befreiung oder Heiligung, die geschieht im himmlischen Heiligtum, wo er einzieht nach seiner Himmelfahrt und dort seinen Dienst tut, bis kurz bevor er wiederkommt. So, was passiert hier? Was macht Jesus hier in seinem Heiligtum? Wir haben ja gelesen im Offenbarung, als wir Jesus und die Offenbarung angeguckt haben, wie er genau mitten steht in diesem Heiligtum. Wir hören hier ab Vers 12, Kapitel 1, Vers 12 in Offenbarung. Und ich wandte mich um zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich wandte, sah ich 7 güldene Leuchter. Was sieht er? Es sieht die goldenen Leuchter im himmlischen Heiligtum. Und mitten unter den 7 Leuchtern einen, der war eines Menschen Sohn gleich, der war angetan mit einem langen Gewand und begürtet um die Brust mit einem güldenen Gürtel. Das ist die Priesterkleidung, die jeder kennt. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle als der Schnee und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich wie Messing, das im Ofen glühet und seine Stimme wie große Wasserrauschen und hatte 7 Sterne in seiner rechten Hand und aus seinem Munde ging ein scharf zweischneidig Schwert und sein Augengesicht leuchtete wie die helle Sonne. So, wer ist es? Das ist Christus, der hohe Priester, in seinem Heiligtum. Und das physische Heiligtum ist natürlich im Himmel. Aber was versinnbilden die Leuchter? Und hier steht, ab Vers 17 lese ich, und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen als ein Toter, und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte. Und der Lebendige, ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel der Hölle oder des Totenreiches und des Todes. Schreib, was du gesehen hast und was da ist und was geschehen soll danach. Das Geheimnis der 7 Sterne, die du gesehen hast, in meiner rechten Hand und die 7 güldenen Leuchter. Die 7 Sterne sind Engel der 7 Gemeinden. Und die 7 Leuchter, die du gesehen hast, sind 7 Gemeinden. Das heißt, Christus geht ins himmlische Heiligtum ein, um seine Gemeinde zu dienen. Das heißt, sie zu befreien aus der Not, aber gleichzeitig, da der Leuchter ja in der Welt etwas tun soll, dass sie in der Welt leuchten und der Welt die Botschaft der Befreiung bringen. So, im himmlischen Heiligtum wendet Christus nun das Mittel, das er auf Erden errungen hat, an. Und das wendet er an durch den Heiligen Geist im Herzen des Menschen. Und wir haben hier gesehen, das Herz des Menschen die Hirnrinde, den Geist darüber und das, was zwischen den schwarzen Balken ist, das ist das Herz, das uns nicht bekannt ist. Und dort muss die Gnade angewendet werden. Wir sind geboren mit einer falschen Sicht über uns selbst. Und diese falsche Sicht über uns selbst muss wegkommen und die Wahrheit muss wieder Platz finden, dass ich ein Geschöpf Gottes bin. Diese Wahrheit muss gegen den Irrtum kämpfen und ihn endgültig kreuzigen, töten, damit man frei ist. Und das ist hier das Werk von Vergebung und Befreiung. Vergebung und Befreiung können nie voneinander getrennt werden. Unsere Taten sind das, was wir mit unserem Körper tun. Unsere Taten entstammen unserer Identität. Die Tat kann nicht mehr wieder zurückgetan werden. Ich kann das, was ich falsch getan habe, nicht mehr rückgängig machen. Und ganz egal, ob ich jetzt absichtlich oder unabsichtlich etwas kaputt mache, es ist kaputt. Und so, wenn der Mensch sich also in seinem Irrtum, obwohl er etwas Gutes vorhat, was tut, was ihn zerstört, dann ist das ein Schaden. Der muss ausgeglichen werden. Der kann nicht mehr sozusagen als Tat repariert werden. Aber dass er vergeben wird, ist nur möglich, weil die Wurzel mit entfernt werden muss durch die Vergebung. Und die meisten Christen haben das nicht verstanden. Sie wollen die Vergebung der Tat, damit die Konsequenz nicht mehr kommt. Sie wollen frei sein, um ewig zu leben. Aber sie haben nicht verstanden, dass sie gebunden sind in ihrem Herzen. Und erst wenn sie in ihrem Herzen befreit sind, dann sind sie wirklich frei. So, sie wollen nur außerhalb von sich eine Lösung haben und sagen, Christus hat für mich gelebt, er hat sein Opfer gebracht und ich bin jetzt erlöst, weil ich kann ja das Werk sowieso nicht tun. Warum hat er es getan? Seht ihr, dasselbe Argument, das die Leute in Johannes 6 bringen, bringt heute die Christenheit vor Christus, vor Gott und vor den Menschen und sagt, das ist eine harte Rede. Ich kann in meinem Herzen sowieso nicht frei werden. Also brauche ich immer die Vergebung Gottes. Ich muss also immer falsch parken. Ganz egal, wie viel Strafzettel ich kriege, ich werde immer falsch parken. Das ist Irrsinn. Das hat mit rationalem Denken nichts zu tun. Deshalb ist die Religion sehr stark geprägt von einem Irrationalismus. Das heißt, von etwas, was nicht im Rahmen des Gesetzes oder des menschlich Möglichen liegt. Wenn Gott nur vergeben würde, ohne die Wurzel dabei zu entfernen, dann würde er ja die Ungerechtigkeit wachsen lassen. Dann würde er ja sagen, okay, park, wie viel du willst, falsch, ich zahle alle deine Strafzettel. Das wird gepredigt heute von den Kanzeln. Das ist die Vorstellung eines Evangeliums. Das hat aber keine Kraft. Weil der Mensch parkt weiter falsch, der Mensch tut weiter das Böse. Er kommt nicht daraus. Deshalb ist Vergebung und Befreiung nie voneinander trennbar. Wenn Gott vergibt, dann befreit er. Aber das ist ja eine Zusammenarbeit, weil es gibt eine Bedingung dafür. Und die Vorbedingung, dass dieser Prozess überhaupt im Herzen beginnt, ist die Bekehrung. Es ist das Essen und Trinken des Fleisches und Blutes Jesu. Es ist die Hingabe an Gott. Es ist der Schrei, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes? Jesus hat das Werk vollbracht, aber sein Werk kommt nie in mich hinein, ohne dass ich ihn esse. Das ist so in der physischen Welt genauso. Gott macht mir den Apfel. Wie viel nutzt mir der Apfel, wenn ich ihn anschaue und nicht von ihm beiße? So nutzt auch das Leben Jesu niemandem, dass er das Brot vom Himmel gekommen ist und den Sieg errungen hat. Wer nicht von ihm beißt, der geht auch nicht mit ihm ins himmlische Heiligtum. Damit kann er keine Erlösung erfahren. Dann bleibt er draußen, dann denkt er, er wird irgendwo vergeben sein. Nein, nein. Vergebung und Heiligung führt mich in das himmlische Heiligtum, damit ich von meiner Tat, die ich nicht mehr rückgängig machbar, Vergebung bekomme. Aber gleichzeitig, dass Gott durch Christus mir klar macht, wo hast du falsch vertraut? Wo war dein Glaube an etwas gebunden, was nicht richtig war? Wo hast du das Gesetz übertreten? Weil wir können das Gesetz nur im falschen Vertrauen übertreten. Und so muss ich immer von der Tat zurückgehen und die Ursache finden. Weil die Tat ist nur ein Ausdruck einer falschen Ursache. Und die Ursache ist immer diese Natur, weil sie nicht gekreuzigt ist. Weil die macht immer, dass ich mich auf Menschen verlasse, nicht auf Gott. So muss ich meine diktatorischen Eigenschaften verlieren? Muss ich runterkommen vom hohen Stuhl? Absolut. Ich muss runterkommen von dem hohen Stuhl, auf den ich denke, ich sitze. Ich muss meine Ansprüche an andere Menschen wegtun, damit ich leben kann und mich nicht selbst zerstöre. Ein kleines Beispiel eines Menschen, der sich selbst zerstört, eines Patienten, der diese Tage bei mir in der Praxis war. Und er kam natürlich nur in meinem Fach, damit ich ihm die Ohren säubere. Aber er hinkte und er sagte, ja, ich habe seit 2 Wochen einen Bandscheibenvorfall. Und der war auf der linken Seite seines Körpers. Und ich habe gesagt, der Bandscheibenvorfall kann nicht entstehen, außer aus dem Herzen des Menschen. Dort muss etwas geschehen, wo ich mich auf Menschen verlasse, wo ich menschliche Gerechtigkeit brauche. Und er konnte zunächst nicht sofort das finden, aber ich habe ein bisschen nachgehakt und er hat eine neue Arbeitsstelle begonnen im Januar. Und er muss erst mal ein bisschen weiter wegfahren, hin und zurück, das ist ein Aufwand, aber das Problem, was er hatte, was ihn quälte, war, dass man ihm gesagt hatte zwar, dass er in Schicht arbeiten wird, also vormittags und nachmittags, aber man hat ihm nicht erklärt, dass er einen Tag Vormittag hat und einen Tag Nachmittag, einen Tag Vormittag, einen Tag Nachmittag. Er hat angenommen, als er den Vertrag unterschrieb, dass es immer eine Woche sein wird. Und das hielt er jetzt dem Arbeitgeber vor als ein Betrug. Er sieht sich als Opfer, er sieht sich angelogen, er sieht sich betrogen. Und das wurmt ihn. Und ihr seht, es hat einige Wochen, Monate gedauert, von Januar bis jetzt, bis die Scheibe nachlässt. Er bückt sich einmal und flops ist sie draußen. Gezielt, direkt an den Ort, von der Hirnrinde ausgehend, wo er den falschen Input hatte. Wir müssen verstehen, wir sitzen nicht auf einem Thron. Es ist uns niemand nicht schuldig. Der Arbeitgeber darf mich betrügen und ich darf ja dann kündigen. Ist ja kein Problem. Ich kann ja immer meine Konsequenz ziehen. Ich muss ja nicht dem anderen aufstülpen meine Gerechtigkeit. Aber genau das wollen wir. Wir wollen, dass andere gerecht sind, so wie wir, in Anführungsstrichlein. Wir wollen sie dazu bringen, dass sie das Richtige tun. Und damit zerstören wir uns selbst. Unsere sündige Natur betrügt uns. Und durch die Krankheit kann ich sehen, ich muss von der Tat vergeben werden. Aber mein Problem ist nicht die Tat. Mein Problem ist der Grund, warum ich sie tue. Und seht ihr, wie versteckt das ist, wie das Böse sich hinter dem Guten versteckt. Will er was Schlechtes, dieser Mann? Er will ja nur Ehrlichkeit. Das Wollen der Ehrlichkeit ist richtig. Aber dass er will, dass andere es ihm antun, ist falsch. Und das sehen wir nicht. Christus hat jede Ungerechtigkeit erlitten und hat sich nicht gewehrt. Ist kein Opfer geworden der Taten anderer. Und das muss unser Leben werden? Was nutzt es, wenn ich an Gott glaube? Und er ist ein gläubiger Mensch. Was nutzt es, wenn ich sage und bete am Tag 5-mal, 10-mal? Was nutzt es, wenn ich nicht befreit werde aus meinem Irrtum? Auf Golgatha beginnt unser Leben. Und dann geht es hinein mit Christus in das himmlische Heiligtum, wo der Glaube Jesu beginnt, mein Glaube zu werden. Und was passiert in der letzten Abteilung, also in der zweiten Abteilung? Da ist die Bundeslade. Die Herrlichkeit Gottes schien zwischen den Engeln, den Cherubim, die dort stehen. Und die Bundeslade hat innen drin ein Gesetz. Das Gesetz, das es schon immer gibt. Und hier wird jetzt das Werk der Erlösung anhand des Gesetzes geprüft. Und Jesus ist wiederum der hohe Priester, der auch das Mittel hat. Und wir werden gleich sehen, wie das ist. So, der Wille des Vaters muss geprüft werden in diesem Werk der Prüfung. Es ist ein Gericht, eine Untersuchung der Heiligen. Muss gesehen werden, ob der Wille des Vaters auch mein Wille wurde. Ob ich völlige Selbstlosigkeit habe, ob ich völlige Liebe habe, ob ich völlige Gerechtigkeit habe, ob mein Leben vollkommen ist. Das alles wird mir durch den Erlöser zu meinem eigenen Leben. Das muss es hergeben. Vor dem Gesetz gibt es keine Ausnahme. Das Gesetz erwartet völlige Gerechtigkeit, völlige Liebe, völlige Selbstlosigkeit. Der Wille des Vaters muss mein Wille sein. Und das bedeutet ein vollkommenes Leben, nach von außen gelebt nach innen. Im himmlischen Heiligtum prüft Jesus, ob der Glaube Jesu derselbe ist wie mein Glaube. Das ist das Endergebnis. Jeder gläubige Mensch muss, bevor er auferweckt werden kann, geprüft werden. Anhand, wie die Bibel hier schreibt, wie der Daniel schreibt, die Bücher wurden aufgetan, anhand dessen, was er gelebt hat. Er ist nicht dabei in Person, weil Jesus ist ja dort. Er ist es, der uns darstellt, der uns nicht nur vertritt, sondern der an unserer Stelle dort ist. Und er kann sagen, dieser Mensch hat genug von mir genommen, auch wenn er nicht zur Vollkommenheit geraten ist, dass mein ganzes vollkommenes Leben sein Leben ist. Wir haben gesehen, dass Gott braucht in diesem Endkampf die 144.000, um zu beweisen, dass jeder hätte dahin kommen sollen. Aber die es nicht geschafft haben, weil sie keine Voraussetzung dafür hatten, so wie der Schächer am Kreuz und andere Menschen, die werden geprüft. Und dort wird dann endgültig entschieden, wer erlöst und wer nicht erlöst wird. Wenn Jesus aus diesem Heiligtum heraustritt, dann ist jeder Fall auf dieser Erde für alle Ewigkeit entschieden. Es ist ein Gericht, ein Prüfen des Ergebnisses. Das Ergebnis muss vollkommen sein. In uns muss Gott ein völliges neues Wesen, eine völlige neue Natur schaffen. Und das wird geprüft dort. Schauen wir uns ein bisschen näher an. Was ist die geforderte Gerechtigkeit? Das Gesetz, das in der Bundeslade, am Boden der Bundeslade, die Basis aller Gerechtigkeit ist. Dieses ist versinnbildet der Thron Gottes. Und an der Basis allen Gesetzes ist ja Gott. Gottes Gesetz ist das Gesetz des Lebens, wie es auch dargestellt ist in den 10 Geboten. Diese Gerechtigkeit muss erfüllt werden. Ohne Erfüllung dieser Gerechtigkeit gibt es keine Erlösung. Und sie muss völlig erfüllt werden. So schauen wir uns deshalb ein wenig die Rolle des Gesetzes an. Wir alle wissen, dass Gott dieses Gesetz gemacht hat, durch das er das ganze Universum regiert. Es ist ganz einfach. Das Gesetz verlangt vom Geist des Menschen, dass er Gott vertraut, dass er somit von Gott nimmt, sich nach Gott orientiert. Das ist ein unsichtbarer Prozess. Der aber durch das, was wir tun, durchs Geben, das in den Körper hineinkommt, sichtbar wird. Wenn jemand aus Gott nimmt, dann kann er nie ungerecht sein. Er ist immer gerecht. Das ist die Erfüllung des Gesetzes. Wir nehmen von Gott und wir geben. Wer von Gott nimmt, kann nie einen Fehler machen. Wer auf Gott vertraut, kann aus Gott vertrauen, kann nie was Falsches entstehen. Da ist nur Gutes. Und wir wissen, der Adam und Eva wurden versucht, sich auf Luzifer, auf Menschen zu verlassen. Dafür mussten sie ihr Vertrauen von Gott wegnehmen, damit nahmen sie nicht mehr von Gott, sondern setzten ihr Vertrauen auf ein Geschöpf und nahmen von dem Geschöpf und gaben das weiter. Und das wurde sichtbar. Sie gaben etwas weiter, was zeigte die Sünde und die Ungerechtigkeit. Jeder, der auf Menschen vertraut und aus Menschen heraus handelt, der tut Sünde, ganz egal, was er tut. Weil das Gesetz erfordert, dass man Gott vertraut, niemandem anders. Der Geist des Menschen kann an niemand anders gebunden sein als an Gott. So, schauen wir uns die 10 Gebote im Einzelnen an. Warum hat sie Gott auf 2 Tafeln geschrieben? Weil die eine ist ausschließlich, die andere ist einschließlich. Und wir haben 10 Gebote. Das heißt, ein Gesetz, 10 Gebote. Kein anderer Gott. Keine Götzenbilder. Noch irgendetwas anderes. Sich vor ihnen knien oder sie küssen und sie anbeten. All das ist Götzendienst. Gottes Namen nicht missbrauchen. Das heißt, nicht von einem anderen sich ernähren. Das sind die ersten 3 Gebote, die Verbote sind. Dann kommt das eine Gebot, Gedenke des Sabbats. Du bist ein Geschöpf. Es ist das längste Gebot in den 10 Geboten. Und es ist auch das einzige, was deutlich macht, das Nehmen. Dann haben wir Ehre Vater und Mutter, wo das Geben hervorkommt. Dann haben wir nicht töten, nicht Ehebrechen, nicht stehlen, nicht lügen, nicht begehren deines nächsten Haus, auch Weib oder was auch immer der nächste hat. So, ein Gesetz mit 10 Geboten. Davon sind 8 Verbote. Und sie sind 8 Verbote des Nehmens. Gott sagt in den ersten 3 Geboten, nimm nicht von einem anderen Gott. Mach dir keine Götzenbilder. Bild dir nichts ein. Du kannst von nirgendswo gefüttert werden, außer von mir. Du kannst nur von dort nehmen. Und die letzten 5 Gebote sind Verbote derselben Sache, von hier nicht nehmen. Warum tötet jemand? Weil er nicht auf Gott vertraut. Weil er nimmt von jemand anders. Warum bricht jemand die Ehe? Weil er nicht von Gott nimmt. Gott hat dem Menschen gesagt, das ist deine Frau, von der nimmst du, mit der lebst du. Du guckst nicht nach anderen, um von anderen Frauen zu nehmen. Das ist der falsche Tisch. Das ist die falsche Speise. Wenn jemand die Ehe bricht, dann bricht es sie, weil er nicht von Gott nimmt. Das sind alles nur Folgen. Wenn jemand stiehlt, wenn jemand lügt, wenn jemand begehrt und dahinter steht, es wird ja nicht nur das Begehren, sondern der das will, was der Nächste hat. Das sind Zeichen, das sind glanzklare. Wenn diese Taten in unserem Leben sind, dann wissen wir sicher, dass wir nicht von Gott nehmen. Aber das sind nur die Gebote, die uns die Augen öffnen sollen, woher wir nehmen sollen. Und dass, wenn wir sie brechen, das heißt, wenn wir das nicht tun oder tun können, dann nehmen wir nicht von Gott. Da gibt es ein Gebot des Nehmens. Das ist ein einziges in allen 10 Geboten. Und das andere ist das Gebot des Gebens. Ehre Vater und Mutter, wir können die Eltern nicht ehren, bevor wir von Gott nicht nehmen. Weil dann bleiben die Eltern an der Nehmestelle. Und dann gibt es keine Ehrung der Eltern. Und weil die Eltern an der Nehmestelle sind in der Kindheit, ist das erste Gebot, das beweist, dass wir an Gott gebunden sind, wenn wir unsere Eltern ehren und von ihnen keine Ansprüche mehr haben. So, jetzt, was sagt das Gesetz? Das Gesetz sagt, die Quelle, woher wir nehmen müssen, ist im Gesetz unveränderlich festgelegt. Woher ich nehmen muss, ist keine Wahl. Ich kann nur von Gott nehmen. Deshalb, wenn wir die Geschichte schauen und den Daniel und die Offenbarung und das, was heute vor sich geht, dann ist es offensichtlich, dass der Böse in seinem Kampf gegen das Gesetz oder dass er den Menschen in dem Irrtum halten will, kein anderes Gebot so angreifen wird wie das eine, nämlich woher wir nehmen sollen. Deshalb wurde der Sabbat in den Sonntag verändert. Es ist das einzige Gebot im Gesetz, das das wirkliche Gebot ist. Deshalb ist das im Angriff. Deshalb wird die letzte Auseinandersetzung, der letzte Kampf, der Endzeitkampf um dieses Gebot handeln, weil es gibt nur das. Nur nach dem wird gerichtet, woher ich nehme. Deshalb ist es erstaunlich, dass das Gebot das allerumkämpfte sein wird, weil daran entscheidet sich alles. Weil im Nehmen ist das Geben inbegriffen. Wer von Gott nimmt, der gibt weiter, was von Gott kommt. Man kann das Gebot im Geben nicht brechen, man kann das Gebot nur im Nehmen brechen. Dort, woher ich nehme, das muss ich auch geben. Das Gesetz kann man nicht verändern. Das bleibt immer so. Deshalb, das Gesetz des Lebens öffnet mir die Augen, dass ich ein Sünder bin. Wie komme ich jetzt zu der ausgleichenden Gerechtigkeit? Das gerechte Leben muss da sein und das gerechte Leben versinnbildet den Gnadenstuhl. Jesus ist der, der ein gerechtes Leben geführt hat. Er ist der Gnadenstuhl. Er befriedigt das Gesetz vollkommen. Deshalb ist er unser Mittel geworden. Aber wenn er nur unser Mittel bleibt und wir nicht auch so werden wie er, dann nutzt die Erlösung nichts. Deshalb beweist Gott in der letzten Generation mit seinen 144.000, dass die Wiederherstellung des Menschen vollkommen sein wird. Die 144.000 beweisen und werden beweisen, dass alle anderen genauso vollkommen geworden wären wie Jesus, hätten sie die Zeit und die Umstände und die Voraussetzungen mitgebracht, die dazu führten. Deshalb, was macht uns gerecht? Was ist das, was das Gesetz fordert? Ich habe hier aus einem Buch es herausgenommen, aus dem Leben Jesu von Ellen White. Und ich verwende selten Zitate, weil ich alle Dinge mit meinen Worten ausdrücken möchte, weil sie müssen ja mein werden. Ich muss das Ding für mich verstehen. Aber ich kann es nicht besser sagen als hier. Hier sagt sie: Das Gesetz fordert Gerechtigkeit. Das ist ein gerechtes Leben, einen vollkommenen Charakter. Der Mensch kann dies nicht erfüllen. Er kann den Anforderungen des göttlichen Willens nicht genügen. Aber Christus, der als Mensch auf die Erde kam, führte ein heiliges Leben und entwickelte einen vollkommenen Charakter. Er bietet diese Möglichkeit jedem an, der für sich in Anspruch nehmen will. Sein Leben bürgt für das Leben des Menschen. Sofern wir ihn essen, sofern wir ihn aufnehmen, so erfahren sie durch die Langmut Gottes Vergebung ihrer in der Vergangenheit liegenden Sünden. So, das ist das Erste. Die Taten müssen vergeben sein. Sie müssen ausgeglichen werden durch ein gerechtes Leben. Gott kann für meine ungerechte Tat die gerechte Tat Christi nehmen und die Gerechtigkeit für mich ausgleichen. Da wünschte ich, ich könnte jetzt viel Zeit haben, um darüber zu sprechen. Aber der Ausgleich der Ungerechtigkeit geschieht durch das gerechte Leben Christi. Seine gerechte Tat für meine ungerechte Tat. Aber das ist nur möglich. Wie es hier steht, mehr noch. Christus durchdringt die Menschen mit den Eigenschaften Gottes. Das heißt, das Innere wird verändert. Er formt den menschlichen Charakter nach dem himmlischen Vorbild und verleiht ihm geistliche Kraft und Schönheit. Oh, das möchte ich eines Tages sein. Einen Charakter haben, der schön ist, der liebevoll ist in allen Umständen. Dadurch wird gerade die Gerechtigkeit des Gesetzes in Christi Nachfolgern erfüllt. Das ist die Erfüllung des Gesetzes in den Christi Nachfolgern. Weil Sie bekommen Vergebung und sie bekommen Befreiung oder Heiligung. Sie tun das Böse nicht mehr, weil die Wurzel entfernt ist. Die Vergebung kommt immer zusammen mit der Befreiung. Und bringt die Vergebung keine Befreiung, ist sie nicht gültig. Das Gleichnis Jesu von dem Mann, der nicht verzeiht seinem Schuldner, nachdem ihm die große Schuld vergeben wurde, beweist, dass hier die Vergebung keine Befreiung erbrachte. Der Mann wollte seine Schuld loshaben, er wollte die Konsequenz weghaben, aber er wollte sein Leben nicht ändern. Er wollte seinem Schuldner nicht auch die Schuld erlassen. Und damit bewies er, dass in seinem Herzen gefangen blieb. Und dann kam die ganze Schuld wieder auf ihn zurück, bis er alles bezahlte. Das heißt, dann muss er mit seinem Leben das, was er Falsches getan hat, ausgleichen oder bezahlen. Dafür muss er das tun. Dadurch wird gerade die Gerechtigkeit des Gesetzes in Christi Nachfolgen erfüllt. Wir können jetzt Römer 8, 3 und 4 lesen, wo steht, durch Christus wird die Gerechtigkeit, die vom Gesetz gefordert ist, in uns erfüllt, nicht außerhalb von uns. Das Werk Christi im Heiligtum ist ein Werk in uns, nicht außerhalb von uns. Es gilt, dass Gott alleine gerecht sei und gerecht mache den, der da ist, des Glaubens an Jesu. Ist es nicht erstaunlich, dass deshalb der ganze Kampf gegen das Gesetz ist und besonders gegen dieses eine Gebot, woher wir nehmen sollen? Dieses eine Gebot, das uns als Einzige sagt, dass wir Geschöpfe sind, das uns zurückbringen soll und erklären soll, wir sind nicht jemand, der wir denken, wir sind. Ja, das Gesetz ist eines. Und es ist und kann nur übertreten werden, wem ich vertraue. Und das Vertrauen auf Gott ist nur möglich, wenn die Wurzel entfernt ist. Und so, durch Gottes Gnade, können wir Schritt für Schritt weitergehen, bis wir eines Tages diesen Charakter haben, von dem wir gesprochen haben, den vollkommenen Charakter unseres Erlösers. Ich möchte ihn haben. Koste es, was es wolle. Und du? Amen.